Ich darf heute mit euch in unsere neue Predigtserie gehen. Ich darf erstmal zunächst sagen, ich darf euch ganz lieb von Nathalie grüßen. Sie kann heute leider nicht da sein, weil sie mich in Bochum vertritt mit Moderation. Nathalie war letzte Woche krank und hätte eigentlich heute predigen sollen, aber sie hat wegen ihrer Krankheit keine Predigt hingekriegt. So, das kann schon mal passieren, aber sie lässt euch auf jeden Fall ganz lieb grüßen und das habe ich dann jetzt auch getan. Und jetzt steigen wir ein in unsere neue Predigtreihe mit dem Titel Kraftvoll. Kraftvoll ist unser Predigtthema für diesen Monat und für die nächsten Wochen, weil der Monat ist ja jetzt nur noch, sind ja nur noch heute und nächsten Sonntag. Aber es ist ein gutes Thema, kraftvoll. Jesus ist kraftvoll und er will, dass wir Kraft haben, dass wir in Kraft unterwegs sind. Und wir werden aber nur kraftvoll sein, wenn wir wirklich wissen, wer wir in Christus sind. So, deswegen ist auch mein Thema heute, ist, dass wir heute ein bisschen über Identität sprechen, über das, wie sieht Gott mich und warum bringt das Kraft, wenn ich verstehe, wer ich bin in Christus. Es ist Kraft darin zu wissen, wer wir sind und was Gott sich dabei gedacht hat, uns gerade so zu erschaffen, wie wir sind. Wir leben in einer Gesellschaft von identitätslosen Menschen oder auch, ich würde nicht sagen identitätslos, sondern vielleicht eher identitätssuchenden Menschen. Sie suchen irgendwo einen Punkt zu wissen, wer bin ich eigentlich in dieser Gesellschaft? Wer bin ich eigentlich in meinem direkten Umfeld? Wer bin ich eigentlich? Und sie suchen und suchen und suchen und leider oftmals auch an der falschen Stelle. Die meisten von ihnen kennen Gott leider nicht, denn er ist derjenige, der Worte für uns hat, die unsere Identität beschreiben. Und das heißt aber nicht, dass es bei Christen anders ist. Auch Christen suchen ihre Identität. Sie suchen das, wer bin ich eigentlich, warum bin ich geboren und weshalb gibt es mich gerade jetzt zu dieser Zeit? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen. Viel zu oft höre ich von Christen, dass sie nicht wissen, ob sie gerettet sind. Viel zu oft höre ich, dass Christen nicht wissen, was ihr Platz im Reich Gottes ist. Und viel zu oft höre ich, dass Christen sich fragen, ob Gott überhaupt da ist in ihrer dort, wo sie sind. Ist Gott überhaupt da? Und das sind so Sachen, die hört man immer und immer wieder. Und ich möchte am Anfang, bevor ich richtig reintauche ins Thema, noch eine Buchempfehlung geben. Ein richtig gutes Buch. Es zeigt uns auf, wer wir wirklich sind und wie Gott uns sieht. Es ist ein Buch, was uns am Ende eine klare Sicht auf uns selbst zeigt. Und ich habe es mehrfach gelesen und profitiere jedes Mal davon, es zu lesen. Es ist ein Bestseller. Es ist die Bibel. So, ich weiß nicht. Ja, gut. Es ist wirklich so gut, dieses Buch. Ja, ich lese auch andere Bücher über das Thema, das ist richtig. Aber nichts ist so gut wie die Bibel. Wenn da steht, du bist das und das oder ihr seid das und das, das sind Worte, die brauchen wir für unser Leben. Zu verstehen, ihr seid gerettet zum Beispiel, aber dazu komme ich später nochmal. Das ist so wichtig, dass wir das verinnerlichen. Dass wir das verinnerlichen und für uns annehmen und verstehen, ja, die Bibel weiß, wer ich wirklich bin und was ich gerade jetzt brauche. Sie weiß, was meine Rolle ist, was meine Aufgabe ist. Gott spricht durch sein Wort genau in unsere Situation, genau das, was wir brauchen oder was wir verstehen müssen. Ja, deswegen die Bibel. Ich möchte mit der ersten Bibelstelle heute anfangen, die wir in Johannes 1, die Verse 12 und 13 lesen. Da steht Folgendes. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, das führt uns zu unserem ersten Punkt, nämlich der erste Gedanke, den wir mitnehmen, den wir verstehen dürfen für uns und für unser Leben. Wir sind Gottes Kinder. So, das ist ein wichtiger Punkt. Wir singen das manchmal in einem Lied. Ich weiß, wer ich bin, heißt das Lied. Und noch bevor es darum geht, dass wir ein Diener Gottes sind, was auch zu unserer Identität dazugeht, ist es wichtiger, dass wir erstmal verstehen, ich bin ein Kind Gottes, der einen liebenden Vater hat. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, in der Vorbereitung, was bedeutet es, vaterlos aufzuwachsen. Was bedeutet es für unsere Gesellschaft, vaterlos aufzuwachsen? Es gibt nämlich immer mehr Kinder, die deren Eltern geschieden sind, die bei ihrer Mutter aufwachsen, was gut ist, mit der Mutter auch Beziehung zu leben und so, aber die von ihrem Vater vielleicht nicht so viel haben, ja, die nicht so viel Zeiten mit ihrem Vater haben und so. Und es gibt Studien dazu und das ist total interessant zu sehen, dass sich das wirklich auf das Leben eines Kindes auswirkt bis in die Zukunft hinein. Und ein Punkt, der immer wieder genannt wird in diesen Studien, ist das Wort Identität. Man weiß nicht, wer man ist, zu wem man gehört, was ist mein Platz. Dann gab es mal in den 70er Jahren eine Bewegung von Sozialwissenschaftlern, die versucht haben, den Vater als überflüssig zu erklären. Das fand ich auch voll interessant. Eine britische Autorin hat gesagt, ein toter Vater ist Rücksicht in höchster Vollendung. Und ich dachte, als ich diesen Satz gelesen habe, dachte ich, was geht? Was passiert hier eigentlich? Ja, es kann laut diesen Studien psychische Folgen für Kinder haben und echte Väter, die für ihre Kinder da sind, die für ihre Familien da sind und die Verantwortung übernehmen, die werden ebenfalls immer seltener. Sie werden oftmals als überflüssig in der Erziehung von Kindern gesehen. Ihre Anwesenheit sei nur wichtig für das Finanzielle und für die Versorgung. Das ist so ein Trend, der sich so langsam einschleicht in das Denken vieler. Und wie gesagt, diese Studie warnt eigentlich davor, vaterlos aufzuwachsen. Klar kann man das jetzt nicht, man kann jetzt die Leute nicht dazu zwingen. So, ne? Wachs mal nicht vaterlos auf oder sowas. Man kann die Leute ja nicht dazu zwingen zu ihrem Glück, ja? Das geht leider nicht. Aber, es gibt nun mal echt Untersuchungen zu diesem. Ich habe das auf einen Artikel gelesen auf welt.de. Ich kann euch das auch sagen, was ich eingegeben habe oder so. Und die Überschrift war, das war interessant. Also es ist keine christliche Studie. Das müssen wir vielleicht auch nochmal dazu nehmen. Ne? Nicht, dass man irgendwie denkt, okay, wir Christen versuchen das irgendwie so hinzubiegen oder keine Ahnung, sollten wir sowieso nicht machen. Sondern es ist wirklich eine Studie von Wissenschaftlern, die das gemacht haben. Und die Überschrift war, ohne Vater bleibt sich der Sohn fremd. Das war die Überschrift. Ich fand die Überschrift beschreibt das genauso. Ohne Vater bleibt sich der Sohn fremd. Es ist ein Artikel voller Warnungen eigentlich, ohne Vater aufzuwachsen, beziehungsweise seine Vaterrolle nicht einzunehmen. So, auf der anderen Seite bekommen wir mit, wie genau das Gegenteil laut gemacht wird. Wie eigentlich gesagt wird, okay, wenn das nicht mehr klappt, dann klappt's nicht mehr, dann lasst euch scheiden und so weiter. Das gibt's halt auch ganz oft, diese Punkte und sowas. Aber ich weiß eines und ich weiß auch, dass Gott Familie liebt. So, das ist erstmal ein wichtiger Punkt, dass Gott für Familie ist. Und ich weiß auch, dass natürlich sein kann, dass es auch unter Christen scheitert, so eine Beziehung und so weiter. Und dann ist Gottes Gnade da. Und ich glaube auch, dass es in Unterscheidungspaaren ebenfalls starke Väter gibt. Also versteht mich nicht falsch. Es geht mir eher um diesen Punkt, über Leute, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und Leute, denen vielleicht nicht das Recht gegeben ist, und ich meine jetzt, bei einigen ist es gut, dass es kein Recht dafür ist, bei anderen ist es nicht so gut, aber Zeiten mit ihrem Kind zu haben. Solche Studien, von denen hören wir nur was, wenn wir danach suchen. Und jetzt kommen wir zu unserem liebenden Vater Gott. Ganz ehrlich, wir bleiben uns fremd, wenn wir Gott nicht kennen. Wir bleiben uns fremd, wenn wir nicht verstehen, dass wir Kinder Gottes sind. Es hat eine ähnliche Auswirkung. Wir suchen vielleicht an den falschen Stellen nach Gott. Wir suchen vielleicht nach den falschen Stellen nach Liebe, nach Annahme, nach Respekt und sonst was allem. Aber Gott ist unser Vater. Und das berührt mich so sehr, dass Gott diese Lücke füllt von einer vaterlosen Gesellschaft, wie es auch genannt wird. Gott füllt diese Lücke. Zum einen ist Familie, wie gesagt, im Willen Gottes und Gott will, dass starke Väter da sind. Dafür stärkt er die Väter, wenn sie wollen. Und in eine vaterlose Zeit steht Gott auf und sagt, ich will dein Vater sein. Und nicht nur das, sondern ich gebe dir das Recht, mein Kind zu heißen. Das, was wir gerade gelesen haben in dieser Bibelstelle. Ich gebe dir dieses Recht, ich gebe dir dieses Anrecht zu sagen, ich bin Gottes Kind. Ich habe meine Wurzeln, ich habe meine Identität in Gott. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit deinem Vater gemacht hast oder ob du deinen Vater überhaupt kennst. Du kannst einen richtig guten Vater gehabt haben und dennoch wird niemand besser Vaterschaft leben können als Gott selbst. Ohne Vater ist sich der Sohn fremd. Und wir sehen dieses Wort da drin. Identität. Sich fremd sein bedeutet, sich nicht bewusst zu sein. Wer bin ich eigentlich? Gott möchte dein Vater sein. Der Vater, der dich ausrüstet, der dich fördert, der dich liebt, der dich versorgt und der dich schützt. Es ist ein Recht, Gottes Kind zu heißen. Aus Gott geboren steht hier noch in diesem zweiten Vers, den wir gelesen haben. Also wir haben Ja zu Gott gesagt und damit haben wir dieses Recht, Gottes Kind zu heißen. Wisst ihr, ich habe einen Vater, der mich liebt. Ich bin total dankbar dafür, einen Vater zu haben, der mich liebt, der mir den Glauben beigebracht hat, der mich auf den Weg gebracht hat. Und der Zeit mit mir verbracht hat, als ich noch klein war und auch jetzt, als ich vor 2 Wochen da war und so, haben wir auch lange miteinander gesprochen und so. Und dennoch ist da alles andere als perfekt, aber er ist für mich da. So, ne? Perfekt ist niemand. So, ne? Aber wer ist das schon? So, ich bin dankbar dafür. Niemand kann allerdings an die Position Gottes, der unser Vater ist. Wenn du ein angespanntes Verhältnis zu deinem Vater hast, dann will ich dir sagen, halte nicht an den Verletzungen fest, weil ich hatte auch meine Krisen mit meinem Vater. Die hatte ich. Und die waren nicht klein, sondern die waren da. So, ne? Und nicht nur im Teenie-Alter im Übrigen, sondern das ist gar nicht so lange her. Die waren da. Aber halte nicht an deinen Verletzungen fest. Lade Gott ein, in diese Situation hineinzuwirken und rede mit jemandem darüber, damit du darüber hinwegkommst und das überwindest. Deine Identität ist es, Sohn oder Tochter Gottes zu heißen. Das ist das, was Gott in dir sieht. Gott schaut sich die Menschen an, die ihn nicht kennen und denkt sich, ich möchte, dass das meine Kinder werden. Ich möchte ihnen eine Identität geben. Ich möchte ihnen das geben, was ich meinen Kindern zu geben habe, nämlich volle Liebe, volle Unterstützung, volle Kanne. Du bist nicht in erster Linie ein Diener, sondern ein Kind. Und das ist dann so wichtig, wenn wir das verstehen. Wenn wir verstehen, okay, ich bin ein Kind Gottes, dann kann es sein, dass du nicht mehr versuchst, über Leistung deine Gottesbeziehung zu leben, sondern über Beziehung. Galater 4, Vers 6 bis 7 steht Folgendes. Weil ihr nun Söhne seid, also ne, Identität, weil ihr nun Söhne seid, Töchter seid, könnt ihr einsetzen, wenn ihr wollt, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du, und jetzt kommt dieser Satz, ich habe es jetzt ganz oft gesagt, und damit ihr wisst, dass es auch biblisch ist, so bist du also nicht mehr Knecht. Ja, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wichtiger Punkt. So, ja. Schreibe das auf dein Herz. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Kinder Gottes, und jetzt kommt diese interessante Sache, ja, dass wir, wenn wir verstehen, dass wir Kinder Gottes sind, glaube ich, dass wir effektiver dienen, als wenn wir nur verstehen, dass wir Diener Gottes sind. Wir sind Diener Gottes, ja, aber als Kinder. So, ich tue es gerne für meinen Vater. Ist eine andere Haltung als, ich muss es für meinen Gott tun. So, ja, zwischen muss und darf ist eine Riesenspannweite. Aber verstehe, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dann handle dementsprechend. Der zweite Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, wenn es um Identität geht, ist, wenn du Jesus kennst, bist du gerecht. So, und das ist etwas, daran haben wir oftmals zu nagen, oder? So, wer kennt sich selber ganz gut und weiß, dass er nicht alles richtig macht? Also ich weiß das, ja, das ist in Ordnung. Also ihr hättet euch nicht melden müssen, aber ich danke euch für eure Ehrlichkeit, so, ne, das ist echt gut. Und ich möchte mit euch Epheser 2, die Verse 8 bis 10 anschauen. Da steht nämlich Folgendes drin. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der erste Satz ist so wichtig, denn aus Gnade seid ihr errettet worden. So, ihr seid gerettet durch Glauben, durch Gnade seid ihr gerettet. Es ist als Fakt dargestellt. Es steht nicht drin, so, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, bist du vielleicht gerettet. Ja, das steht da gar nicht drin, sondern steht drin, wenn du Ja gesagt hast, aus Gnade seid ihr errettet. Ein wichtiger Punkt. So, das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Überhaupt nicht. Wir wünschen uns manchmal, dass es so wäre, oder? Wenn wir alles richtig machen würden, wie toll wäre das? Aber das ist unrealistisch, ne? Aber du bist aus Gnade errettet. Wenn dein Ziel war, nach deinem Tod in den Himmel zu kommen und du Ja zu Jesus gesagt hast, dann sage ich dir, dein Ziel ist so gut wie erreicht. Du musst nur dranbleiben in dem, wie du jetzt unterwegs bist. Und zwar, was heißt dranbleiben? Das heißt, dein Ja zu Jesus bleibt bestehen. Ja? Und ich rate dir allerdings, dass das nicht dein einziges Ziel ist in deinem Leben, sondern dass du da schöne Etappenziele noch dazwischen setzt, so, ne? Weil Gott möchte dich schon hier gebrauchen. Hast du Ja zu Jesus gesagt, bist du gerettet, und das müssen wir verstehen. Aus Gnade sind wir gerettet, nicht könnten wir gerettet sein. Es gibt zu viele Christen, die genau daran zweifeln. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Wie oft, ich habe das am Anfang schon gesagt, wie oft ich das schon gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ich weiß es doch einfach nicht. Wenn ich heute überfahren werden würde, das typische Beispiel, weiß ich nicht, ob ich in den Himmel kommen würde. So, und ich denke mir halt, du hast Ja gesagt zu Jesus, du lebst mit ihm, du bist mit ihm unterwegs, du lässt ihn in dein Leben sprechen, du kommst in eine Gemeinde und hörst von ihm sogar. So, das heißt, du setzt deine Zeit ein, ihn kennenzulernen und immer mehr kennenzulernen. Dann sag ich dir eines, das ist Beziehung zu Gott zu leben. Das ist Beziehung, und ein Ja hat eine Bedeutung. Natürlich müssen wir uns reflektieren und sagen, okay, meint mein Herz das noch ernst oder nicht? Das ist immer eine Sache, die müssen wir immer wieder mal schauen und sowas, das ist klar. Aber ganz ehrlich, diese Frage, um die wir uns immer wieder drehen, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Ganz ehrlich, die hält uns eigentlich nur davon ab, völlig durchzustarten. So, weil wir dann denken, solange ich nicht weiß, dass ich gerettet bin, kann ich nicht ordentlich dienen. Solange ich nicht weiß, dass ich gerettet bin, diene ich vielleicht sogar aus der falschen Motivation heraus. Weil ich denke, okay, wenn ich jetzt noch mehr acker, noch mehr mache, noch mehr tue, dann bin ich vielleicht gerettet. Das ist aber nicht das Evangelium. Das ist nicht die gute Nachricht. Das ist nicht die Bibel, die das sagt. Die Bibel sagt, wir sind gerettet. Und dann steht hier noch etwas drin in diesem Epheser-Versen, die wir gerade gelesen haben, dass wir erschaffen sind in Christus zu guten Werken, die Gott, was? Ja, genau, zuvor vorbereitet hat. Du gehst eigentlich nur in etwas hinein, wo Gott dich hinführt. Und wenn, das ist so wichtig. Du definier dich nicht über Leistung. Wenn das noch dein Problem ist, dann sage ich dir ganz ehrlich, hör auf damit. Fang an, ein Kind zu sein, fang an zu verstehen, du bist gerettet, und das ist deine Identität, laut Bibel. Kannst du gerne nachlesen. Aus Gnade sind wir gerettet. Gleichermaßen wie er gnädig ist, ist er allerdings auch gerecht. Und genau daran knabbern wir immer. Wenn wir die Bibelstellen nicht hätten, wo es um die Gerechtigkeit Gottes geht, glaube ich, wäre das alles so easy, ne, für uns. So, das ist doch genau das, was uns manchmal zweifeln lässt. Aber ja, Gott ist gerecht, und seine Gerechtigkeit ist genauso eine Realität wie seine Gnade. Das ist wahr. Ich bin kein Vertreter der Lehre, einmal gerettet, immer gerettet. Also nicht, dass ihr mich hier falsch versteht, ist so, ne? Nicht dieses, okay, ich bin jetzt einmal gerettet und jetzt kann ich machen und tun, was ich will, aber ich bin sowieso gerettet. Das glaube ich nicht. So, weil wenn wir eine Beziehung zu Gott leben, dann hören wir auch, wo wir langgehen sollen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Sache ist nur die, wir werden, ich habe es schon mal gesagt, wir werden niemals perfekt sein. Aber solange du dich nicht komplett gegen Gott wendest oder deine Heiligung dir egal ist, so, das ist dir egal, wie du lebst, es ist dir egal, was du tust und was du machst und sowas. Solange das nicht der Fall bei dir ist, dann wüsste ich nicht, wenn ich meine Bibel richtig lese, warum du nicht gerettet sein solltest. Dann wüsste ich das nicht. Glaube heißt Beziehung. Wenn du Freunde oder Familienmitglieder hast, dann sage mir mal, ob jemand von denen perfekt ist. Und wenn du das bei irgendjemandem denkst, dann sage ich dir, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. So, ne? Irgendwo ist immer was nicht perfekt ist. Und es geht nicht um Perfektion. Gott weiß, dass wir nicht perfekt sind, deswegen wusste er, dass wir nicht aus eigener Kraft gerecht werden können. Und da kommt Jesus ins Spiel. Jesus kommt in diese Welt, um dieses Problem zu lösen. Er, der perfekt war, der keine Fehler hat. Er war wirklich perfekt. Jawohl. Jesus war perfekt. So, müssen wir gar nicht drüber sprechen. So, er, der ohne Sünde war, ne, steht in der Bibel. Durch Christus wurden unsere Sünden hinweggetragen. Er trug unsere Sünde am Kreuz. Und das heißt, es funktioniert nicht, ein Ja zu Jesus zu sagen, dass deine Ewigkeit absichern sollen, aber du nicht in eine Beziehung mit ihm gehst. Das funktioniert nicht. Lebe deine Beziehung zu Jesus. Lass ihn in dein Leben sprechen. Das ist so wichtig. Wachse da drin. Und wenn du wächst, dann machst du auch manchmal Fehler. Das ist ein super Beispiel, was ich immer wieder finde und kann sein, dass ich es hier schon mal gesagt habe. Wenn ein Kind laufen lernt und es fällt hin, dann stehst du da nicht, ich bin jetzt kein Elternteil, also, ne, aber ihr als Eltern, wenn ihr Eltern seid und ihr seht euer Kind da laufen und es fällt hin, dann steht ihr ja nicht da, das wird doch nichts. Das wird doch niemals irgendetwas. Das hast du schon wieder was falsch gemacht. Bist du schon wieder hingefallen. Das gibt's doch nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an. Machst du doch nicht, oder? Und wenn du das machst, dann lass uns noch mal reden. So, ne, das wäre. Es ist ein Prozess. Du musst laufen lernen. Du musst laufen lernen. Und du lebst, wenn du mit Gott bist, wirst du auf deinem Weg zu deinem ultimativen Ziel, was ich jetzt mal sage, nämlich die Errettung am Ende, dass wir nach unserem Tod schön bei Jesus sind, ja, daran glauben wir, wirst du auf dem Weg dorthin wahrscheinlich nicht alles richtig machen. Aber es ist so wichtig, dass dieser Kontakt zu deinem Vater, der dir sagt, okay, du bist hingefallen, jetzt steh wieder auf, dass das bei dir immer noch da ist. Und dass du nicht hinfällst und sagst, ich mache es mir hier gemütlich. So, weil liegen ist schöner als stehen oder keine Ahnung was. Nein, wenn du am Boden liegst, dann wirst du nicht mehr vorwärts kommen, dann wirst du nicht das entdecken können, was Jesus für dich vorbereitet hat. Er möchte nicht, dass wir liegen bleiben. Es gibt so diesen bekannten Satz, vielleicht kennt ihr den auch, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. So, fand ich, ist immer, lässt sich gut immer wieder so rezitieren im Kopf, weil es einfach genau das war. Es hinfallen ist menschlich, aber liegen bleiben. Nein, lass uns nicht liegen bleiben, lass uns aufstehen in der Kraft, die Gott für uns hat. Wir leben von seiner Vergebung. Seine Gnade ist jeden Tag neu, steht in der Bibel. Er will in dein Leben wirken und dir das Geschenk der Freiheit geben. Es ist deine Identität. Es ist deine Identität, in Christus gerecht zu sein. Und wir können nicht mal stolz darauf sein, denn verdient haben wir das nicht. Wir haben es nicht verdient. Das ist ganz ehrlich, wir kennen uns doch alle selbst. Und wenn einer von uns sagt, ja, ich habe diese Gnade hundertprozentig verdient. Nein, ich kann das über mich nicht sagen. Ich habe es nicht verdient, aber ich bin dankbar dafür, dass ich sie bekommen habe von Jesus. Darin ist Kraft, das zu erkennen. Der Philosoph Sigmund Freud hat mal gesagt, ich würde an die Erlösung durch Jesus glauben, wenn seine Nachfolger erlöster aussehen würden. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich daran geglaubt hätte, aber ich finde diesen Satz, den sollten wir uns mal überlegen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir haben die beste Botschaft in unseren Händen. Mit deiner Bibel hast du die beste Botschaft. Überleg dir das mal. Es ist das, was rettet, das, was frei macht, das, was uns in eine gesunde Identität letzten Endes hineinführt auch. Wir haben diese Worte Jesu. Das ist so eine Kraft da drin. Aber wenn wir jedes Mal, wenn wir diese Worte lesen, daran zweifeln, ob das für uns gilt, dann raubt es uns doch Kraft. Es raubt uns die Kraft, die Gott uns geben möchte. Und dieser Satz von Sigmund Freud, ja, der letzten Endes dann zum Schluss kam, Gott ist tot. Ja, oder war es Kant? Wie bitte? Nietzsche. Ah! Ich glaube, das war auch Nietzsche, der das gesagt hat. Die verwechsel ich immer, die beiden Männer. Nietzsche war das, Entschuldigung. Er würde an Gott glauben, wenn die Menschen etwas erlöster aussehen würden. So, aber okay. Die Frage, ob du gerettet bist oder nicht, die musst du für dich klären. Die musst du für dich klären. Und zwar anhand der Bibel, nicht anhand deines Gefühls. Das ist ein wichtiger Unterschied. Unsere Gefühle werden, je nachdem wie wir drauf sind im Glauben, entweder sagen, dass wir die Überheroes sind oder dass wir zu nichts taugen. So, also wenn man sehr emotional ist, dann schwankt man zwischen diesen Extremen vielleicht. Höre auf das Wort Gottes. Höre auf das, was er dir zu sagen hat, der dir sagt, wenn du in Christus bist, dann bist du gerettet. Ja? Das ist viel wichtiger als das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin, weil ja, ich bete zwar jeden Tag und ich rede mit Jesus und so weiter und so fort, aber ich weiß es nicht. Hör auf damit. Fange an zu leben mit Christus. Okay. Und das führt mich zum letzten Punkt heute. Und das ist, eigentlich führt das, ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt alles, was es an Identität gibt in der Bibel. Das wäre falsch. Es gibt so viel mehr zu finden. Ne? Aber wir wollen ja nicht den ganzen Tag hier verbringen. aber es führt mich zu einem wichtigen Punkt. Du bist also ein Kind Gottes und du bist gerettet. Das sind zwei Sachen, die uns Kraft bringen, die uns kraftvoll werden lassen, wenn wir diese zwei Sachen auf jeden Fall verstehen. Und es führt uns zu einer dritten Sache, die sowas von wichtig ist, nämlich du hast eine Bedeutung. So, und das ist das Ergebnis eigentlich aus Punkt 1 und 2 zu verstehen, dass ich eine Bedeutung habe im Reich Gottes. Dein Leben ist kein Zufall, du bist nicht irgendein Unfall oder ungewollt, auch wenn man dir das vielleicht gesagt hat, aber dein Leben hat eine Bedeutung im Reich Gottes. Und ich sage dir eines, du bist nicht berufen, hier in unseren Gottesdiensten einen Platz zu wärmen, sondern Einfluss zu nehmen dort, wo du bist. Das ist deine Aufgabe. Gott hat dir eine Berufung gegeben. Es gibt, und ich sag's immer wieder gern, es gibt einen Grund, warum es dich jetzt gerade zu dieser Zeit gibt. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Er macht keine halben Sachen, er macht keine Zufälle oder was auch immer. Sondern es hat eine Bedeutung, dass es dich gibt. Wir hatten das gerade gelesen im Epheserbrief. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus. Also hier, wir sind seine Schöpfung, erstens. Ja? Wenn wir seine Schöpfung sind, überleg mal, kann es sein, dass du ein Unfall bist? Ich glaube nicht. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Erschaffen wozu? Zu guten Werken. Wir sind zunächst erstmal seine Schöpfung, kein Zufall. Und was du über dein Leben gehört hast, stell das mal beiseite, das hier zählt. Gott wollte dich. Gott wollte dich. Und wozu? Zu guten Werken. Und da können wir uns fragen, also doch als Diener? So? Nein. Erschaffen, weil Gott dich wollte, aber auch, weil er dich berufen hat, etwas zu tun, wofür er dich vorgesehen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass es noch zu viele Berufungen gibt, die nicht gelebt werden. Es wurde mal einer gefragt, was wäre der inspirierendste Ort für ihn? Und er meinte, für mich ist der inspirierendste Ort ein Friedhof. Und dann wurde er gefragt, ja, warum denn ein Friedhof? Und er meinte, hier liegen so viele Träume, Visionen und Berufungen begraben, die niemals gelebt wurden. Und das treibt ihn an, immer wieder neu danach zu schauen, was hast du Gott mit mir vor? Finde ich, ist eine krasse Sicht, aber kann man mal drüber nachdenken. Ich bin überzeugt davon, wie gesagt, dass es noch zu viele Berufungen gibt, die nicht gelebt werden. Warum ist das so? Weil wir vielleicht im Vergleichsdenken feststecken oder Berufung nur auf das Bühnenprogramm am Sonntagmorgen festlegen oder weil wir nicht sicher sind, ob wir wirklich gerettet sind oder dass wir nicht sicher sind, ob Gott uns überhaupt gebrauchen möchte. Es gibt so viele Gründe, die uns einfallen. Du magst kein Prediger, Sänger oder Redner sein, aber du hast Fähigkeiten, die du bekommen hast. Nutze es für das Reich Gottes. Nur mal immer wieder das, was ich immer wieder gerne sage. Ich kenne deine Nachbarn nicht. Und wenn deine Nachbarn einen Christen kennen, dann bist du das. Gut, bei Jürgen und Waltraud kenne ich die Nachbarn zufälligerweise. Also nehmen wir das mal, klammern wir das mal. Bei euch kenne ich auch einen Nachbarn. Oh je, jetzt habe ich hier was Falsches gesagt. Also ihr versteht mich nicht falsch. So, ne? Aber hey, ich weiß nicht, in was für ein Umfeld ihr unterwegs seid. Wer in eurem direkten Umfeld ist. Aber ihr seid welche. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt. Seine Jünger sind seine Nachfolger. Du bist sein Nachfolger. Also was sagt er dir zu? Du bist das Licht. Du bist das Licht der Welt. Also ihr seid das Licht der Welt. Sagt er auch zu euch. So. Er sagt es über sich selbst und er sagt es über uns. Und das ist ein interessanter Punkt. So. Es ist einfach so, du hast einen Platz und du hast Einfluss dort, wo du bist. Lieber gehen wir doch in den Gottesdienst und beten für unsere Nachbarn, dass irgendjemand ihnen von Jesus erzählt, als es selber zu tun. Aber ganz ehrlich, hat es nicht vielleicht einen Grund, dass du genau dort wohnst, wo du wohnst? Hat es nicht einen Grund, dass es dich jetzt zu dieser Zeit gibt? Hat es nicht einen Grund, dass du hier zur Gemeinde gehst? Hat es nicht einen Grund? Und auf diesen Grund zu kommen und zu überlegen, okay, Gott, was hast du mit mir vor? Begib dich auf die Reise und entdecke mal, was er für dich hat. Und auch hier heißt es, lebe Beziehung zu den Menschen in deinem Umfeld und natürlich zu Gott. Denn Gott wird dir offene Türen zeigen, wo du seine Liebe platzieren darfst und positiv prägen kannst. Aber das Wichtige ist, was wir festhalten heute, und wenn es das ist, was du heute behältst, dein Leben hat eine Bedeutung. Manchmal müssen wir nur herausfinden, was diese Bedeutung ist. Aber ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte in diesem Punkt. Stellt euch mal vor, dass alle Christen auf dieser Welt mal nur mal auf diese drei Punkte beschränkt, das verstehen würden. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet und mein Leben hat eine Bedeutung. Wenn sie das zu 100% erfasst hätten, wenn wir das zu 100% in unser Herz hineinlegen, wenn wir das verstehen und ausleben, was wäre wenn? Unsere Identität beeinflusst unser Handeln. Das, wer wir sind, beeinflusst das, wie wir handeln, wie wir reden und wie wir dienen, wie wir lieben und all das. Deswegen ist es wichtig, sich mit der Bibel zu füttern. Es gibt so viele Bibelstellen und Aussagen. Nimm die auf. Ich habe vor kurzem mal ein Dokument im Internet gefunden, wo alle diese ihr seid und du bist, wenn es um Menschen geht, wo Gott das spricht, all diese Worte aufgelistet sind. Alle diese Bibelverse, wo das steht. Hey, wenn du das alles liest und du denkst dir so, okay, jetzt reden wir mal vom perfekten Christen, in Klammern, den es nicht gibt. Ich glaube, das haben wir heute verstanden. Und er würde all das 100% verstanden haben. Was wäre möglich? Was wäre möglich? Und was wäre möglich, wenn wir nur an drei dieser Punkte verstehen würden? Vier dieser Punkte vielleicht verstehen würden? Oder wenn wir uns auf die Reise machen und sagen heute, ich arbeite jetzt an diesem einen Punkt, dass ich den verstehe, dass ich das in mein Herzen aufnehmen kann, dass ich Gott damit hineinnehme und er zu mir sprechen darf. Und wenn ich das verstanden habe, das auslebe und das für mich angenommen habe, nehme ich das nächste. Kann auch sein. Unsere Reisen sind unterschiedlich, aber sie führen zum selben Ziel. Oder? Okay. Ich möchte gerne beten und die Lobpreiser dürfen gerne kommen. Und lass uns doch einfach mal zusammen aufstehen, wenn du kannst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du nicht möchtest, dass wir am Boden bleiben, sondern dass du möchtest, dass wir aufstehen. Und ich danke dir dafür, dass du für jeden Einzelnen von uns gute Pläne hast, dass du für jeden Einzelnen von uns es verständlich machen möchtest, dass wir Kinder von dir sind, dass wir gerettet sind. Und Ich möchte heute ganz besonders für diejenigen beten, die hier im Saal sind und noch nicht wissen, ob sie gerettet sind, aber eine Beziehung zu dir leben. Möchte ich einfach beten, Herr, dass du hineinsprichst in ihre Situation und dass deine Stimme lauter ist als persönliche Gefühle, als Zweifel, als vielleicht Aussagen von anderen über unser Leben, sondern dass deine Stimme lauter ist als das und dass du hineinsprichst, Jesus, und sagst, okay, ihr seid gerettet, weil ihr meine Kinder seid. Jesus, ich bete das aus einfach heute und ich möchte auch beten, Jesus, Herr, dass du nach wie vor rettest, Jesus. Ich möchte beten, dass viel mehr Leute in unserer Stadt und in unserer Umgebung, unsere Nachbarn und unsere Freunde, das erkennen dürfen, Herr, wer du wirklich bist und was du für sie vorhast. Danke, Jesus. Amen.